Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks und der gepflegten Diskussion, herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Wir sind in einer neuen Staffel, die sich mit den großen Gründen gegen den Glauben und spezifisch gegen den christlichen Glauben beschäftigt. Und wir sind in den letzten beiden Folgen schon einigermaßen steil eingestiegen mit einem Einwand, der sich auf das Wort Gottes, das sogenannte Wort Gottes, auf die Schriften der Bibel bezog. Und wir haben gesehen, wie die historische Kritik, die im Zuge der Aufklärung aufgekommen ist, zu einer Problematisierung dieser Vorstellung geführt hat, dass die Bibel einfach als Wort Gottes, als inspiriertes, verbal inspiriertes, unmittelbares Wort Gottes anerkannt werden kann. Heute geht's jetzt nicht so sehr um die Entstehungsgeschichte der Bibel, um die historische Kritik an der ganzen Überlieferungsgeschichte, sondern es geht um den Inhalt selber. Also heute geht's um einen Einwand, der sich eigentlich ergibt, wenn Menschen die Bibel aufschlagen und auch wirklich drin lesen. Hast du auch schon gemacht, Stefan, oder?
Ja. Haben wir ganz am Anfang des Studiums gemacht. Da mussten wir in einem Semester durch das ganze Alte Testament. Und im nächsten Semester hatten wir dann pro Seminar ein neues Testament. Da sind wir durch das ganze Neue Testament durchgeflippt.
Also ein halbes Jahr für das Alte Testament, das ist schon eine Steilvorlage. Also das ist ja
gibt
schon
aber auch
viel
Dinge,
Text.
Die lesen sich schnell weg. Also diese ganzen Genealogien, die habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so präsent.
Okay. Ja gut, ich bin ja aufgewachsen mit einer ganz, ganz ausgeprägten Bibelfrömmigkeit, der ich auch sehr viel verdanke, muss ich sagen. Ich habe im Studium immer wieder Situationen erlebt, in denen ich unglaublich dankbar war, die Bibel so gut zu kennen und gemerkt habe, wie verloren viele Studierende waren, weil sie einfach irgendwie, also manchmal, es gab sogar Diskussionen um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das war nicht allen jetzt gerade geläufig, hätten jetzt nicht alle wiedergeben können. Und das war für mich völlig unverständlich, weil ich das wirklich so intravenös reingezogen habe in meiner Kindheit und natürlich weit über irgendwelche Studienvorteile hinaus, finde ich, habe ich auch sehr viel davon profitiert, irgendwie vertraut zu sein mit biblischen Texten, mit biblischen Geschichten, nicht nur eben mit den Top Ten und den Greatest Hits und den Evergreens, sondern auch mit gewissen vielleicht bizarren oder randständigen Stories und so. Da gab es jetzt wenig, was ich noch nie gehört habe. Und ich habe dann so in einer erwecklichen Zeit als Teenager, habe ich, glaube ich, mehrere Jahre am Stück einfach jedes Jahr die komplette Bibel durchgearbeitet, wirklich mit Anstreichungen und alles. Wow. Und davon, ein Stück weit sehe ich immer noch davon.
Ja, und man muss ja nicht unbedingt diese ganz fromme Sozialisierung haben, um die Bibel ein wichtiges und anspruchsvolles und ansprechendes Buch zu finden. Zum Beispiel jetzt dieser Podcast unter Pfarrerstöchtern von Johanna Haberer und Frau Rückert von der Zeit, die gehen ja wirklich auch durch die ganze Bibel und lassen dann nichts weg, weil sie finden, das ist so wichtig, um unsere Kultur und unsere Gegenwart zu verstehen. Das ist ein wichtiges Stück Allgemeinbildung und das sollten wir alle kennen.
Ja.
Und trotzdem, und das ist eigentlich unser Thema heute, ist die Bibel ja nicht unbedingt, jetzt so ganz unmittelbar, ein Buch von hohem pädagogischem Mehrwert. Es ist nicht ein unbestrittenes Kinderbuch, das man mal allen mitgeben sollte. Und eine der ganz heftigen Kritikpunkte lautet, Gott ist kein gutes moralisches Vorbild.
Ja. Und das schlägt einem schon immer wieder entgegen, oder diese Fremdheitserfahrung macht man beim Lesen der Bibel eigentlich ständig oder auf Schritt und Tritt. Und vielen Menschen, Leserinnen und Lesern, geht es besonders im Alten Testament so, dass sie das lesen und stolpern über Gottesvorstellungen, über Erzählungen, die sich, ich sag mal so, die sich jetzt so gar nicht eignen, um sie auf ein Plakat mit einem Sonnenuntergang aufzudrucken oder auf eine schöne Spruchkarte abzubilden. Die Bibel, das merkt jeder, der das dann liest, ist eben mitnichten ein beschauliches Erbauungsbuch, das für jeden Tag inspirierende Wahrheiten bereithält. Es gibt diesen Perscheid, ich habe dir den auch geschickt auf WhatsApp, es gibt diesen Perscheid-Comic, wo so ein Junge auf dem Bett sitzt und unten steht dann so: anstatt gewaltverherrlichende Videogames zu spielen, sollten Kinder lieber Bücher lesen. Und dann sieht man den kleinen Hans mit einem fetten Koran in der Hand. Ja. Und da muss man sagen, das lässt sich natürlich mit der Bibel genauso machen. Also auch,
also mindestens so gut.
Ja,
mindestens
also hätte das kleine Händchen eine Bibel in der Hand, muss man auch sagen, eine echte Alternative zu gewaltverherrlichenden Videospielen ist jetzt auch die Bibel nicht.
Ich hätte mir sogar gewünscht, dass Perscheid in unsere Umgebung das vielleicht mit der Bibel gemacht hätte, weil die anderen Vorurteile, die gibt's schon genug. Was ich aber schon glaube, ist, dass viele Menschen, die sagen, na ja, der Gott des Alten Testaments, das ist natürlich wirklich teilweise schrecklich, aber im Neuen Testament, da ist ja dann alles gut. Da glaube ich nicht, dass das wirklich von einer Bibellektüre herrührt. Also ich glaube nicht, dass man das Alte Testament mal durchgelesen hat und dann das Neue und dann zum Schluss gekommen ist, dass da eigentlich im Neuen alles okay ist und im Alten ganz viel schief. Weil wir finden, dass über beide Textsammlungen hinweg können wir ganz wirklich grausame, schreckliche Texte, Gottesbilder und Geschichten feststellen. Und das geht wirklich bis in die Urchristenheit zurück. Also so alt wie das Neue Testament ist, ist auch die Kritik am Gottesbild der Bibel. Mhm. Und das beginnt ja ganz prominent mit Markion, der im frühen 2. Jahrhundert gewirkt hat und eigentlich einen Kanon neu schaffen wollte, weil er gesagt hat, hey, da ist so viel Mist drin, das hat überhaupt nichts mit Gott zu tun, wie er uns in Jesus Christus begegnet, sondern das ist ein Demiurg, ein bösartiger Schöpfergott, ein rachsüchtiger Richter, der da auftritt, und davon zeugen die viele Texte des Alten Testaments, aber auch im Neuen Testament gibt es solche Texte bei Markion, und die muss man jetzt mal alle aussortieren, und dann müssen wir uns auf diesen Gott der Liebe beziehen. Und Markion war einflussreich, also der hatte viele Anhänger. Das weiß man heute zum Teil so nicht mehr, ist keine bekannte Kirchenfigur geworden. Aber das war der große Herausforderer für die Kirchenväter, die dann quasi kanonisch geworden sind. Und die haben aber entschieden und haben gesagt, nein, das ist Unsinn. Wir brauchen da nicht einen neuen Kanon. Die hebräische Bibel ist die Grundlage, die in den neutestamentlichen Briefen, Texten, Evangelien ausgelegt wird, und auf diesen Korpus haben wir uns als Kirche zu beziehen. Das war die wichtige Grundunterscheidung vielleicht in den ersten 4 Jahrhunderten des Christentums überhaupt, die das Christentum geprägt hat wie nichts anderes.
Ja.
Und ganz spannend ist halt, dass im Fokus dieses Streits tatsächlich das Gottesbild stand. Das Gottesbild, das Markion, aber natürlich auch ganz viele Leute, die irgendeine Ahnung hatten von hellenistischer Philosophie, einfach nicht mit ihrer Vernunft, ihrem Verstand, ihren Werten vereinbaren konnten.
Ja, Und da, das ist eben bei Marchion wirklich so richtig auseinandergebrochen. Also schärfer hätte man das nicht trennen können. Für ihn hat sich dann wirklich beim Lesen der biblischen Schriften eigentlich die Lehre von zwei Göttern ergeben. Also er konnte das nicht anders, konnte sich nicht anders einen Reim auf diese Spannungen und Divergenzen in den Gottesbildern der Bibel machen, als Zuflucht zu nehmen bei der Idee, es gibt hier zwei Götter, die am Werk sind. Und der neue Gott, das ist der fremde Gott, den hat man im Alten Testament noch nicht gekannt. Das ist der Gott, der sich in Jesus zeigt. Und der liebende Gott, das ist, der ist in eigentlich die ultimative Antithese zu diesem anderen bösen Gott. Und so reißt er natürlich das biblische Gotteszeugnis ganz massiv auseinander und geht wirklich da mit der Fleckenschere dahinter und schneidet nicht nur das Alte Testament weg, sondern auch signifikante Teile des Neuen Testaments. Was dann übrig bleibt, ist eine nach marzionitischen Kriterien gereinigte Bibel, die eben nur noch von diesem neuen Gott des Evangeliums zeugt. Genau. Und das ist eigentlich einer der großen ersten Heretiker der Kirchengeschichte geworden. Ja. Dem hat man dann entschieden den Riegel vorgehalten. Also das ist, du hast gesagt, das ist eine nicht zu unterschätzende Weichenstellung gewesen in der Christentumsgeschichte, dass man gesagt hat, nein, wir müssen die Testamente und wir müssen die verschiedenen Gotteszeugnisse irgendwie versuchen zusammenzuhalten.
Ja. Und das war eigentlich der Moment, wo sowas wie eine Kanonisierung der neutestamentlichen Texte überhaupt wichtig wurde. Und auch der Kanon der hebräischen Bibel, wie er dann als christliche Bibel des Alten Testaments auftaucht, wurde in dieser Zeit in die Reihenfolge gebracht, die wir heute kennen. Das war die Absicht, jetzt den Textbestand, quasi das, was gilt für die Kirche, abzusichern. Mhm. Und es war die Entscheidung der alten Kirche, da auch schreckliche Texte, krude Gottesbilder, wirklich schlimme, traumatische Vorstellungen beizubehalten.
Ja, und an dieser Bruchlinie hat aber die Kirche und Theologie immer wieder herumlaboriert. Also es ist nicht so, dass sich die Frage mit Marzion jetzt quasi einfach endgültig erledigt hätte, sondern an verschiedenen Stellen der Christentumsgeschichte ist man immer wieder auf diese Ideen zurückgekommen und hat dann immer wieder auch Versuche unternommen, das Alte Testament besonders eben entlang der AT-NT-Grenze irgendwie einen Bruch vorzunehmen. Also man könnte auch sagen, da ist etwas, was spannt, da ist etwas, was drückt, da ist etwas, was reißt, sonst hätte man sich daran nicht immer wieder abgearbeitet.
Ja, und es zieht sich bis heute durch. Also diese Vorstellung, dass die Bibel aus Gesetz und Evangelium besteht, dass sich dann auch noch schön fein säuberlich aufteilen lässt auf Altes und Neues Testament, also Altes Testament als Gesetz, Neues Testament als Evangelium, die ist weit verbreitet bis heute. Und so eine richtige Renaissance hat Marchion ja dann im 20. Jahrhundert gehabt durch Adolf von Harnack. Der hat diesen ganz, ganz berühmten und umstrittenen Satz geprägt.
Ja, super, liest
den
mal.
Das Alte Testament im 2. Jahrhundert zu verwerfen, war ein Fehler, den die große Kirche mit Recht abgelehnt hat. Es im 16. Jahrhundert beizubehalten, war ein Schicksal, dem sich die Reformation noch nicht zu entziehen vermochte, es aber seit dem 19. Jahrhundert als kanonische Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren, ist die Folge einer religiösen und kirchlichen Lähmung. Mhm. Und das ist ja wirklich krass, was eigentlich bedeutet, du kannst wunderbar protestantischer Christ sein, ohne diese Urkunde, die wir da irgendwie noch wie Ballast mitschleppen. Ja. Lass es los, es wird dir gut tun.
Ja, genau, du kannst sogar besser protestantischer Christ sein, wenn du dich von dieser Hypothek des Alten Testaments befreist. Ja. Das war Harnacks Diktum, das natürlich auch hohe Wellen geschlagen hat, muss man sagen. Aber da bricht jetzt eben dieser Konflikt bricht wieder auf. Und diese Wahrnehmung, dass da irgendwie uns doch eine Welt entgegenkommt, auch eine theologische Vorstellungswelt, die so fremd und an manchen Stellen auch abstoßend und irgendwo befremdlich ist, dass man sich davon besser gleich trennt.
Ja, und das hängt jetzt schon ein bisschen auch mit dem zusammen, was wir in der letzten Folge und in der vorletzten Folge besprochen haben. Ich will es nur ganz kurz nochmal erwähnen.
Ja, gute Parallele.
Nämlich diese Idee, die mit Humanismus und Aufklärung aufkommt, dass man auch an Gott einen moralischen, einen vernünftigen Maßstab anlegen kann, dem er ganz offensichtlich nicht genügt. Also das müssen wir zugestehen. Er genügt den humanistischen, menschlichen Wertvorstellungen teilweise nicht. Ja. Es gibt Erzählungen, da unterläuft er das. Und jetzt, wie geht man damit um? Mhm. Und dann haben wir ja gesehen, in der Geschichte der Reformation schließt sich danach ja die protestantische Orthodoxie an, die eigentlich ein sehr verklärendes Schriftverständnis etabliert. Ja. Also die Bibel als das direkt von Gott eingegebene, inspirierte Werk, das uns Menschen jetzt sagt, wie es ist. Mhm. Die Schrift ist klar, sie ist eindeutig in ihrer Auslegung, sie ist vollständig, sie ist irrtumsfrei und sie hat alles, was wir zu wissen brauchen, in sich. Ja. So, und dass du unter diesen Bedingungen natürlich nicht den Kanon bereinigen kannst, quasi, oder eine Art Kanonkritik üben kannst, das ist ja logisch, weil das ist quasi das feste Fundament, auf dem diese Kirche jetzt steht. Und Harnack meint, okay, aber jetzt haben wir doch das 19. Jahrhundert mit der ganzen Geschichtsaufklärung, mit der ganzen historischen Kritik an der Bibel hinter uns, jetzt hätten wir doch wieder die Freiheit, diesen vernünftigen Maßstab, wo wir Menschsein in Begriffen wie Freiheit und Verantwortung denken wollen, das stünde uns jetzt offen und jetzt können wir diesen Ballast loslassen.
Ja, ja. Das ist der Hintergrund, finde ich wichtig, dass du das noch eingeführt hast, dass natürlich diese, auch die Kritik Adolf von Harnacks am Alten Testament natürlich nur denkbar ist auf dem Hintergrund der wirklich tektonischen Verschiebung des Bibelverständnisses, die im Zuge der Aufklärung Einzug gehalten hat und eben nur möglich war auf dem Hintergrund der Freiheit, biblische Texte auch einer Kritik, einer historischen Kritik und dann auch einer Sachkritik zu unterziehen. Nur so kann man einfach mal eben so. Gut, einfach mal ebenso hat er es nicht gemacht. Adolf von Harnack war zwar ein pointierter, manchmal vielleicht auch polemischer Typ, aber das ist einer der ganz großen Gelehrten unserer der Neuzeit. Also das ist schon, der hat schon historisch auch sehr vertieft gearbeitet. Aber
und er ist natürlich übrigens gar nicht so weit weg, weißt du, von dem, was ganz viele für selbstverständlich annehmen. Also wenn du nämlich davon ausgehst, dass eigentlich das Neue Testament genügt und das Alte Testament so quasi die Vorgeschichte ist, die uns hilft, das Neue Testament ein bisschen besser zu verstehen, dann gibst du eigentlich Harnack recht. Dann bist du schon auf der Seite Harnacks. Der würde ja nicht sagen, man soll das Alte Testament nicht lesen. Er würde nur sagen, das hat keinen kanonischen Rang.
Ja.
Das ist nicht das, was das Glaubenszentrum, was das, was wir im Protestantismus als christliche Wahrheit erkannt haben, im Kern zum Ausdruck bringt.
Ja, ja. Also das, ich greife jetzt hier ein bisschen vor, das wollte ich später noch sagen, aber das passt hier schon gut, auch anknüpfend an das, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, es ist wirklich so, dass in der gottesdienstlichen Praxis und in der privaten Frömmigkeit ganz vieler Christen, auch und besonders vieler sehr, sehr frommen, erwecklichen, bibeltreuen, pietistischen, evangelikalen Christen, eigentlich Harnacks Diktum immer noch gilt oder nachvollzogen wird. Man würde das so nicht bekennen. Man bekennt sich zur ganzen Bibel und ist quasi völlig schockiert, wenn auch nur ein einziger Vers im Alten Testament angetastet wird oder man an der historischen Glaubwürdigkeit irgendeiner Geschichte zweifelt. Da kann man in gewissen Kreisen immer noch großen Aufruhr schüren. Aber de facto im Gottesdienst, die Predigttexte, wenn man das mal untersucht, dann wird einfach das Alte Testament auf weiten Strecken vernachlässigt oder auf irgendwelche so ikonischen Top-Stories reduziert. Und auch in der privaten Bibellese kann man das an vielen Stellen beobachten. Das halt einfach, und es ist ja nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen könnte, dass man sich dann lieber irgendwie an die Evangelien oder an die Paulusbriefe hält und jetzt nicht unbedingt sich mit dem Buch Levitikus abkämpft oder mit dem Richterbuch und anderen. Das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber de facto wird eigentlich damit nachvollzogen, was Harnack hier sagt, eben, dass er eine Rangordnung einführt und sagt, das Alte Testament, das ist von minderem Rang.
Ja, also ja. Ich behaupte jetzt mal, dass so eine Ausgabe mit Schöpfungsgeschichte, den 10 Geboten und den Psalmen inklusive der Evangelien, den Paulusbriefen und vielleicht noch ein paar Pastoralbriefen eigentlich für den normalen Hausgebrauch einer Christin, eines Christen völlig genügt, ohne dass die irgendeinen Text vermissen, der ihnen lieb ist.
Mir kommt jetzt gerade der Gedanke, es wäre ein witziges Experiment, Bibeln herauszugeben, in denen die Texte, die du jetzt genannt hast, abgedruckt sind und bei allen anderen einfach so dieser, weißt du, dieser Lorem Ipsum Fülltext, den die Grafiker einfüllen, wenn es, und quasi das wäre dann einfach durchgehend so, und dann müsste man warten, wie lange es geht, bis Christen merken, dass eigentlich ihr Buch Levitikus nur ein Fantasietext ist. Ich befürchte, bei ganz vielen Christen und in ganz vielen Gemeinden und Kirchen würde es verdammt lange gehen. Ich meine, es ist auch bei neuen Übersetzungen eben, wie gesagt, das ist alles nachvollziehbar, aber es wird natürlich zuerst das Neue Testament übersetzt, dann kommen die Psalmen dazu, dann gibt es eine Ausgabe NT und die Psalmen, und eigentlich muss man sagen, da ist eigentlich da alles schon dabei, was man braucht, weißt du? So,
das und das steht aber in einem riesen Kontrast, also übrigens solche Bibeln, jetzt ohne Lorem Ipsum Text, sondern einfach mit ganzer Weglassung, die gab es noch, als ich Kind war, in ganz vielen Hotels. In dieser Nachttischschublade lagen solche Gideon-Bibeln.
Ja, genau.
Die haben eigentlich ziemlich genau den Kanon, den ich jetzt gerade erzählt habe. Aber das steht doch in einem riesen Kontrast zu dem, wie eine Kinderbibel aufgebaut ist. Mhm. Weil die Kinderbibel, die erzählt ja in ausführlicher Länge die wirklich interessanten Geschichten, dort wo es moralisch cringy wird, dort wo Gott seltsame Dinge tut, da hat die Kinderbibel viel Platz.
Das ist eine interessante Beobachtung, weil da würde ich jetzt sagen, das kommt extrem auf die Kinderbibel an.
Ich mache dir ein Beispiel. Ja? David gegen Goliath.
Mhm, ja.
In der Kinderbibel war das die Geschichte schlechthin. Mehrere Seiten, viele farbige Bilder. Alleine zu diesem Kampf gegen Goliath, 3 Seiten. Also das war mindestens so wie Kreuz und Auferstehung.
Ja, ja, das stimmt, das ist jetzt so eine der ganz ikonischen Geschichten.
Josef und seine Brüder.
Ja, aber es ist doch so, also ich hatte
Sodom und Gomorra. Ja,
ich hatte eine
Turmbau zu Babel.
Ja, ja, ja. Ich hatte eine Kinderbibel, in der diese Geschichten nicht nur drin waren. Ich glaube, die sind wirklich in allen Kinderbibeln enthalten, sondern in denen der dann wirklich auch der David den abgeschnittenen Kopf des Goliaths in die Luft hält und noch ein bisschen Blut raustropft. Ja, ja. Aber im Allgemeinen hätte ich jetzt gesagt, versucht man schon so ein bisschen mit diesem Regenbogen anstrengend. Strich über die Kinderbibeln drüber zu gehen bei der Arche. Ich meine, Sintflut finde ich paradigmatisch dafür, dass man die Sintflut-Geschichte mit dem Regenbogen und den Giraffen, die aus dem Fensterchen der Arche rausschauen, zu einem irgendwie pädagogisch wertvollen Bild der Gnade Gottes verklärt. Da gibt's übrigens auch ganz wüste Perscheid-Comics, wo dann die Familie von Noah irgendwie runterschaut und sagt, treiben da Babyleichen und so. Also so als ganz bewusster Kontrast zu dieser verklärenden Darstellung zu sagen, Leute, das ist eigentlich eine Geschichte darüber, wie Gott die komplette Menschheit ausrottet, elendiglich ersaufen lässt und nur eine Familie rettet. Das ist eigentlich nicht geeignet für Vierjährige in der Sonntagsschule. So.
Genau, oder? Und da merkt man doch, es gibt einen riesen Gap zwischen den Geschichten, die interessant sind, um sie zu erzählen, und den Geschichten, die man als Erwachsene für sich selbst für erbaulich hält.
Ja.
Ich bringe jetzt mal ein harmloses Beispiel als Einstieg. Aber nach der Schöpfungsgeschichte haben wir den Sündenfall. Die Menschen essen vom Baum der Erkenntnis. Und was tut Gott? Gott sagt eben nicht, sie haben ein Gebot übertreten, ich bin beleidigt und stelle sie raus, das wäre ja auch eine Möglichkeit, sondern Gott ist noch viel krasser, der sagt, jetzt müssen wir aufpassen, sonst essen die noch vom Baum des Lebens und dann werden die wie wir.
Ja.
Also stellt sie raus und bewacht den Eingang. Genau. Oder? Und da muss man sich schon fragen, ja, aber ist das jetzt wirklich, also hat das irgendwas mit dem zu tun, wie ich mir Gott vorstelle? Also der ewige, souveräne, liebende, uns zugewandte Gott hat plötzlich Angst, dass wir unsterblich werden? Mhm. Wirklich? Ist das Gott? Und dann geht's weiter, Turmbau zu Babel, oder? Da bauen die Menschen einen Turm, sie wollen Gott nahe kommen, sie wollen sein wie er. Das machen ja heute noch die ganzen WWJD-Leute auch. Und was macht der? Der stiftet Verwirrung. Und so geht es ständig weiter. Also Sodom und Gomorra geht ein Handelsgespräch voraus. Also wie viele Leute muss ich finden, die anständig sind in dieser Stadt, damit du nicht alles zerstörst? Und dann wird da gehandelt, auf einem Bazar.
Ja.
Und das sind aber alles mega, mega faszinierende Geschichten. Aber wir würden sie doch nicht eins zu eins nehmen und sagen, ja, so ist Gott. Du musst mit ihm handeln, du musst einen guten Deal finden mit ihm, oder? Das machen wir
da. Also darauf müssen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen, weil da liegt eine ganz entscheidende Weichenstellung, wie man diese Texte liest und wie unmittelbar oder mittelbar man sie dann auch auf das eigene Gottesbild überträgt oder das eigene Gottesbild bestimmen lässt. Also
ja, aber lass uns das dann wirklich in der nächsten Folge tun und erstmal noch so diese Probleme auffächern, oder? Weil ich würde sagen, du hast ja schon ein bisschen eingesetzt damit, gibt so das eine Problem, wo über Gott Geschichten erzählt werden, wie er ist, was er denkt und wie er handelt. Wo wir problematische Texte und Gottesbilder und Vorstellungen haben. Dann gibt es andere, da erteilt Gott konkrete Befehle an Menschen, was sie jetzt tun sollen, die höchst fragwürdig sind. Also ganz bekannt aus Ezechiel, euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung, alt und jung, Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen. Beginnt in meinem Heiligtum, macht den Tempel unrein, füllt seine Höfe mit Erschlagenen.
Ja, und diese ganzen, also in die Kategorie, also Texte, in denen Gott die Ausführung von Gewalttaten anordnet, da fallen natürlich auch die bekannten, die Vollstreckung des Bannes an Jericho oder an der Stadt Ai im Josua-Buch, das sind so die zugespitztesten Beispiele.
Die Opferung Isaaks?
Ja, auch. Da könnte man sagen, ja, da hat Gott ja dann Einhalt gewährt, aber in den Geschichten...
Aber man muss die Geschichte mal zu Ende lesen, weil Sarah weint, als die nach Hause kommen.
Ja, also eben, also im Blick auf das Gottesbild ist das mehr als erklärungsbedürftig. Ja. Aber ich würde schon sagen, eine der äußersten Zuspitzungen in dieser Kategorie sind schon Anweisungen, in denen Gott ausdrücklich dem Volk Israel befiehlt, die Bevölkerung einer ganzen Stadt dem Erdboden gleichzumachen, sie alle zu töten und dann sogar, es gibt eben im Josua-Buch auch, so wie der Text, den du vorhin gelesen hast.
Die Stadt Ai, gell, meinst du?
Ja, es gibt dann ausdrücklich die Anforderung Gottes, weil er antizipiert, dass es die Israeliten reuen könnte, genau. Dass sie vielleicht versucht sind, mit den Kindern und Säuglingen Gnade zu zeigen. Spitzt quasi Gott das, also nach diesen Erzählungen spitzt Gott das dann zu und sagt, also und zeigt auch wirklich mit den Kindern und den Säuglingen keine Gnade.
Auch nicht mit den Rindern.
Ja, genau. Also Tiere werden auch der Bann. Ja. Das heißt, es heißt ja wortwörtlich, alles, was Atem hat, alles, in dem Seele ist, Atem ist, wird.
Also ein erweiterter Genozid.
Ja, ja.
Wird von Gott befohlen.
Ja, genau. Also das ist schon mal sehr, übrigens zur ersten Kategorie, die du genannt hast, nur damit wir so ein bisschen nicht vollständiges, aber ein bisschen ausgeführtes Bild haben. Also Texte, die menschliche Gewalttaten oder menschliche Gewaltvorstellungen auf Gott übertragen oder mit Gott in Verbindung bringen. Da gehören natürlich auch die sogenannten Rachepsalmen dazu. Ja. Und da gibt es ja auch wirklich, also wenn man da mal eine Zusammenstellung macht, dann läuft es dir also kalt den Rücken runter. Da gibt es schon die verrücktesten Geschichten, wo Psalmbeter in der Gegenwart Gottes notabene darum bitten, dass Gott Rache an den eigenen Feinden vollzieht. Also ich als Psalmbeter würde bitten, dass Gott meine Feinde rächt und dann gnadenlos mit ihnen umgeht. Es gibt die berühmte Stelle, ich will in ihrem Blute waten. Ja. Und die Stelle, wo es heißt, Gott zerschmettere die Säuglinge meiner Feinde am Felsen. So. Genau. Also einfach, um auch den vielleicht nicht bibeltechnisch nicht so bewanderten Hörerinnen und Hörern einen Eindruck davon zu geben, da wird also nicht mit Samthandschuhen hantiert, sondern da geht es also richtig zu Potte. Da werden Säuglinge am Felsen zerschlagen und in der zweiten Kategorie werden ganze Stadtbevölkerungen umgebracht. Und es gibt noch eine dritte Kategorie, könnte man sagen, nämlich Stellen, in denen Gott nicht nur die Gewalttat anstiftet oder dazu aufruft, sondern nach den biblischen Berichten sie auch selbst durchführt. Also du hast jetzt schon einige
Sodom und Gomorra Beispiele,
genau.
Zum Beispiel,
oder? Sodom und Gomorra, da die Stadt ist quasi moralisch
die Mauern vor Jericho.
Ja.
Da muss das Volk rumziehen und Posaune spielen und er lässt die Mauern einstürzen.
Genau, er lässt die Mauern einstürzen, aber da vollzieht das Volk Israel noch den Bann. Und bei Sodom und Gomorra, da wird die ganze Stadt von Gott vernichtet. Oder eben die Sintflut ist das Paradebeispiel nach der Erzählung. Es wird zwar in der Flutgeschichte nicht ausdrücklich gesagt, dass Gott dieses Wasser geschickt hat, aber es wird impliziert. Also es ist.
Oder wir können auch schon nur an die 10 Plagen denken.
Ja.
Also die Plagen über Ägypten und ich meine, die enden ja wirklich ganz schrecklich. Also das jedes neugeborene Kind wird umgebracht durch die Engel des Herrn.
Ja, die Erstgeborenen, genau, in der letzten Plage, der Engel des Herrn geht von Tür zu Tür und erschlägt die Erstgeborenen, ja. Oder die Rotte Korachs, wo sich der Boden, der Erdboden auftut und quasi eine ganze Sippe verschlingt. Das sind Erzählungen, die Gott als Täter, Gott als Ausführender von Gewalttaten beschreiben.
Also wir haben alles, oder? Wir haben einen Gott drin, der selbst Gewalt ausübt. Wir haben einen Gott drin, der Gewalt in Auftrag gibt. Und wir haben einen Gott drin, der im Zusammenspiel mit den Menschen Gewalt verübt.
Ja, ja.
Und es ist schreckliche Gewalt und sie wird in den Texten selbst nicht relativiert oder irgendwie reflektiert oder eingeholt. Und da kann man auch in dieser Polemik diese ganz harte Spitze von Dawkins schon verstehen. Ja. Das ist ein ganz berühmtes Zitat. Der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz drauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launischer, boshafter Tyrann. Wer von Kindheit an in seinen Methoden geschult wurde, ist vielleicht unempfindlich gegen ihre Entsetzlichkeit geworden. Das ist ein sehr harter Vorwurf. Es ist erstaunlich für mich, dass Dawkins, der Religionskritiker, der ja wirklich auch ein expliziter Christentumskritiker ist, das nur auf das Alte Testament bezieht. Also wir könnten das ohne Problem, würde ich sagen, über die ganze Bibel gelten lassen, dass ein solches Gottesbild vorkommt.
Ja.
Und man kann jetzt sagen, gut, das ist alles historisch nicht wahnsinnig toll informiert, was Dawkins da macht, und man muss das alles kontextuell lesen und man muss verstehen, dass das oft aus einer Position der Schwäche heraus so geschrieben wurde, dass das Menschen waren, die selbst traumatisiert waren, die jetzt quasi Gott als den vollmächtigen Rächer anrufen etc. All das kann man mitnehmen. Ja. Man muss einfach sehen, es gibt immer noch genügend Menschen, die die Bibel nicht kontextuell lesen. Die nicht sagen, ja, das müssen wir ein bisschen relativieren, das ist die Geschichte eines traumatisierten Volkes im Exil oder irgendwie sowas. Ja. Sondern die sagen, nein, das sagt uns etwas über das Wesen Gottes. Und ganz viel von diesem Tyrannischen, von diesem Kalten, von diesem Rigiden, spiegelt sich natürlich dann auch in Vorstellungen wieder, was eigentlich Herrschaft ist, wie Herrschaft auszuüben ist, was eine starke Hand zu tun hat, sei das der Pater Familias in der Familie, sei das der Diktator, der einen Staat zu führen hat.
Ja, und man muss jetzt schon vielleicht sagen, im Blick auf Richard Dawkins, das ist ja auch der Bezug, der jetzt zu unserem Staffelthema herzustellen ist. Also wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mit den großen Gründen gegen den christlichen Glauben, und Dawkins führt jetzt seine AT-Kritik. Diese wirklich, das ist ja ein regelrechter Wutanfall, den er hier, also das ist eine die bitterste, ätzendste Polemik, die man sich denken kann, und er bringt das vor als Argument gegen den biblischen, christlich-biblischen Gottesglauben. Das ist für ihn, er zählt ja zu den prominentesten Vertretern des neuen Atheismus. Wir haben uns mit seinem Buch ja in einer anderen Folge von Ausgeglaubt auch schon beschäftigt. Und der ist wahnsinnig einflussreich geworden, hat Millionen von Büchern verkauft, und das Zitat, das du jetzt gerade gelesen hast, ist mit Abstand das bekannteste und meist wiedergegebene Zitat aus dem Buch, und da drückt sich auch ein Gefühl aus, dass viele LeserInnen der Bibel irgendwie teilen oder von dem sie befürchten, dass es doch schon seine Berechtigung hat. Also völlig, wenn das nicht irgendwie einen Widerhall finden würde bei vielen Leserinnen und Lesern, dann hätte auch Dawkins Religions- und Christentumskritik nicht so gegriffen. Also
was ich wirklich spannend finde, ist diese Ausklammerung oder diese Fokussierung, müsste ich vielleicht sagen, auf das Alte Testament. Weil ich denke mir so, also wenn du schon reinhaust und einen Wutanfall hast, dann zieh doch die Linie aus, ist doch gar nicht so schwierig. Wir haben im Neuen Testament die schöne Weihnachtsgeschichte, die damit endet, dass Herodes alle Neugeborenen umbringen lässt. Leider hat Gott den drei Weisen aus dem Morgenland keinen Auftrag gegeben, das den Leuten auch zu sagen, damit sie sich noch in Sicherheit bringen können. Das scheint irgendwie egal zu sein. Dann haben wir einen Jesus, der auftritt und explizit chauvinistisch zu einer Frau sagt, dass er für sein Volk gekommen ist und die Hunde ja auch nicht am Tisch essen. Dann haben wir eine Gottesvorstellung eines Gottes, der seinen eigenen Sohn opfern muss, damit er sowas wie Genugtuung erfahren kann. Wir haben die ganze Apokalypse, die eine schreckliche Gewaltorgie wiedergibt. Wir haben auch mal drüber gesprochen, als wir durch die Bibel gegangen sind. Mhm. Es gibt zu all dem, das ist mir ganz wichtig, natürlich x Deutungsmöglichkeiten und ja. Lesarten. Das ist alles richtig. Nur, ich finde es unfair, quasi zu sagen, ja, wir haben im Alten Testament so eine Vorstufe archaischer Gottesbilder. Das ist dann im Neuen Testament erledigt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Diese archaischen Gottesbilder, diese problematischen Texte ziehen sich durch den ganzen Kanon ja, hindurch. Ja.
Obwohl ich sagen würde, also ich gebe dir recht, aber ich wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann bringt natürlich zieht Richard Dawkins seine Kritik schon auch ins Neue Testament. Allerdings, wenn ich mich recht erinnere, dann ist Jesus für ihn dann einfach ein richtiger Weichling, ein totales Weichei, das er eben auch nicht ernst nehmen kann. Also für ihn ist schon AT und NT irgendwie völlig ungeeignet, um irgendwie als Vorgabe, Vorbild, Lebensorientierung oder so zu dienen. Besonders schwer geht er aber schon mit dem AT ins Gericht. Und das ist jetzt, was wir natürlich jetzt noch gar nicht diskutiert haben. Und was ich mich bei Dawkins auch gefragt habe, es gibt ja die ganze Abwertung des Alten Testaments hat ja immer oder oft auch eine implizit oder explizit anti-judaistische Haltung dahinter oder einen Unterton. Und bei Dawkins habe ich das mal recherchiert, weil ich mich gefragt habe, ob ihm das irgendjemand schon mal vorgeworfen hat. Und das ist an keiner Stelle, erstaunlicherweise, hat ihm das jemand angekreidet, auch wenn ich finde, das ist schon ein starkes Stück, wenn man mit dem Alten Testament insgesamt, er differenziert da ja auch nicht, er gibt sich ja keine Mühe zu zeigen, wie auch im Alten Testament die Gnade und Barmherzigkeit Gottes gerühmt wird und wie viele Bilder, berührende Bilder der Nachsicht und der Liebe Gottes sich im Alten Testament findet, das blendet er ja ab. Haut eigentlich mit seiner Kritik das komplette AT in die Tonne. Und das ist meines Erachtens auch latent antijudaistisch, weil was soll denn jetzt ein Jude oder eine Jüdin mit dieser Kritik anfangen? Das trifft sie ja fast noch mehr als Christen, die sich dann noch irgendwie auf ein christliches Neues Testament flüchten können.
Ich glaube schon, bei Dawkins ist der Punkt vor allem dieses im evangelikalen Raum sehr stark verbreitete Schriftverständnis einer unfehlbaren Schrift damit zu kritisieren. Ich glaube, das hat er vor allem vor Augen. Aber die antijudaistischen Auslegungen, die haben natürlich eine wahnsinnig lange Geschichte. Ja. Also, ich meine, die ganze Reformation beginnt mit einem Reformator, also mit Luther himself, der Passagen drin hat, die jetzt wirklich nicht nur, ich sage jetzt mal, auf einer textexegetischen Schiene ein bisschen antijudaistisch sind, sondern das ist wirklich judenfeindlich, was er da geschrieben hat. Ja. Und es zieht sich über Geistesgrößen hinweg wie Kant, der sagt, dass das eigentlich das Alte Testament mit dem Kirchenglauben, wie man ihn heute findet, überhaupt nichts gemein hat. Dass es da keine Verbindung, keine gemeinsame Basis gibt. Also gerade auch in der Aufklärung unter dem Aufkommen eines bestimmten Rationalismus war das eine gern gesehene Figur, dass man quasi alles dieses Dunkle, dieses Irrationalen dann einfach auf das Alte Testament schiebt und das so interpretiert, dass man sagt, naja, das war halt eine Vorstufe der religiösen Entwicklung. Also die Religion entwickelt sich und wir haben da halt Religion in den Kinderschuhen, die ist manchmal barbarisch und nicht wahnsinnig vernünftig, aber wir müssen uns ja jetzt auch nicht mehr drauf beziehen. Oder das ja. ist so eine Idee. Und bei Dawkins glaube ich aber, dass sein Anliegen im Kern eigentlich nicht antijudaistisch, sondern humanistisch ist. Dass er eigentlich versuchen möchte zu sagen, kommt, lasst uns das doch auf eine vernünftige Grundlage stellen. Wir brauchen doch diesen Rachegott, diese ganzen Vorstellungen schrecklicher Herrschaft etc., die brauchen wir doch nicht, um uns in der Gesellschaft moralisch zu orientieren. Mhm. Man kann vielleicht auch ein moralisch integrer Mensch sein mit einem Gottesglauben, einfacher geht's ohne. Glaube ich, das wäre so die Dawkins-Position.
Ja, also ich finde, du hast das jetzt ein bisschen zu sehr abgemildert. Ich glaube, die Dawkins-Position ist ja noch schärfer. Er ist ja fest davon überzeugt und auch so richtiggehend auch gesellschaftspolitisch motiviert, Religion eigentlich abzuschaffen oder den Glauben hinter sich zu lassen, weil er nicht nur denkt, moralisches Handeln und humanistische Gesinnung ist auch ohne Religion möglich, weil er denkt, die Religion, der Glaube, gerade ein Glaube an das alte an den Gott des Alten Testaments, steht einer moralischen Entwicklung des Menschen gerade entgegen oder versaut quasi sein humanistisches Empfinden, weil hier ein Gott zur Orientierungsgröße gemacht wird, der sich als moralischer Schweinehund entpuppt und der quasi eben, er beschreibt das ja also in no uncertain terms, ein rassistischer, homophober, misogyner Unhold ist und sich einen solchen Gott zum Vorbild zu nehmen oder einem solchen Gott nachzufolgen, das unterläuft gerade die moralische Entwicklung des Menschen. Genau. Also er meint ja schon sehr zugespitzt. Mhm. Ja.
Ja.
Und das Ganze, also da werden wir ja wahrscheinlich in der nächsten Folge auch drauf zurückkommen, aber vielleicht kann man das doch jetzt schon sagen, du hast das ja auch angetönt, die ganze Kritik beruht auf einer sehr wörtlichen Lesung der biblischen Texte. Zumindest bei Dawkins lässt sich das sehr, sehr deutlich sehen, dass er eigentlich ein atheistischer Evangelikaler ist. Also mit einem sehr, sehr wörtlichen, unmittelbaren Schriftzugang. Er liest die Texte und es gibt übrigens auch eine ganze Reihe anderer Bücher, die sich von atheistischen Autoren, die sich auf diese Weise den biblischen Texten nähern, die Zusammenstellungen machen über hunderte von Seiten, alle grausamen Geschichten der Bibel und dann quasi einfach unmittelbar den Schluss daraus ziehen, ergo, mit diesem Gott ist nichts anzufangen.
Ja, ich wehre mich nur ein bisschen dagegen, das jetzt ganz auf eine evangelikale Schiene abzuschieben. In der Gegenwart mag das wirklich häufig so sein, das kann sein, aber es gehört zu der Geschichte des Protestantismus, es gehört auch zu der Geschichte der reformierten Kirche damit, dass wir ein Schriftverständnis mitgetragen haben, das uns selbst in diese Aporien führt. Mhm. Ich bringe ein kleines Beispiel, das aber in der Reformation selbst, also für Luther, ein ganz, ganz wichtiges Thema war, über das es Auseinandersetzungen gab. Und das war die Frage, warum hat Gott in Ägypten damals das Herz des Pharaos verstockt? Weil das steht ja in der Geschichte. Mhm. Also Gott aber verstockte das Herz des Pharaos und darum hörte er dann nicht auf das, was Mose ihm gesagt hatte. Also die Geschichte geht ja so, Mose kriegt einen Auftrag, dem Pharao zu sagen, er soll sein Volk ziehen lassen. Und gleichzeitig verstockt Gott das Herz des Pharaos, damit er nicht nachgibt. Mhm. Und dann kommen diese schrecklichen Plagen über Ägypten. Das ist eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte und man muss sich mal überlegen, was ist los mit diesem Gott? Mhm. So, und Luther geht jetzt nicht hin und sagt, ja, wisst ihr, das ist eine Art dramatischer Aufbau, wie wir das in der Antike auch noch dort und dort finden und tatitata. Also er versucht das nicht redaktionsgeschichtlich, textkritisch irgendwie aufzulösen, sondern er sagt, okay, das ist das, was der Text jetzt erstmal hergibt. Und da spüren wir eine dunkle Seite Gottes, die sich uns nicht einfach erschließt. Also man nennt das dann den Deus absconditus.
Ja.
Und der Deus absconditus hat dann die Funktion, uns quasi zu verängstigen, so dass wir zu Christus fliehen.
Ja.
Oder? Und da muss ich schon sagen, ja, also du kannst in der Gegenwart ganz vieles jetzt auf eine gewisse evangelikale Lesart abschieben, aber schon diese protestantische Lesart ist ultra krank. Also sich einen Gott zu denken, der sich selbst ein solches Schreckensgesicht gibt, dass du von ihm weg zu Christus eilen musst, wo du dann den lieben Gott findest. Das ist eigentlich ein Dualismus, der nicht mehr vereinbar ist mit einem Gott, der anbetungswürdig ist.
Das ist halt dieser lutherische Gedanken, vor Gott zu fliehen. Mhm. Das ist diese auch ein Stück weit eine Aufspaltung. Das gut, das hat man ja theologisch, systematisch und so weiter und Luther historisch hat man das breit diskutiert. Ich bin da kein Experte, aber es ist eine gewisse Aufspaltung, die natürlich wieder an Markion erinnert. So quasi nicht zwei Götter, aber hier zwei verschiedene Gottesbegriffe oder Gotteskonzeptionen, ein dunkler, verborgener Gott und ein heller, offenbarer Gott. Also ich finde die Ergänzung oder Korrektur finde ich hilfreich. Und ich würde auch nicht sagen wollen, dass sich das Problem mit den Bibeltexten nur unter evangelikalen Voraussetzungen ergibt. Ich würde einfach sagen, bei Dawkins merkt man auf Schritt und Tritt, wie sehr er sich am amerikanischen Evangelikalismus genau abarbeitet und wie sehr er sich unbemerkt auch auf evangelikale Verstehensbedingungen selbst eingelassen hat. Also Käfig drin. So.
Ich weiß, dass das die ganz beliebte Dawkins-Kritik ist. Ich teile sie intellektuell,
ja,
aber ich finde, sie reicht nicht. Also sie befriedigt mich nicht. Nämlich insofern man sagen muss, in den USA, in den Diskursen, in denen Dawkins drin ist, ist halt diese evangelikale Lesart die politisch einflussreiche, wirksame Lesart. Also wenn man sich anschaut, wer denn dem Präsidenten Bush, wer denn dem Präsidenten Trump seinen Segen gibt und seine Hand auf die Schulter legt, dann sind das eben allesamt Leute, die diese Lesart teilen. Mhm. Und dann sind es Leute, die haben eine politische Agenda und die sagen, wir wollen politischen Einfluss haben als religiöse Führer in diesem Land. Dieses Land ist ein christliches Land, es ist die leuchtende Stadt auf dem Berg, es ist der Orientierungspunkt für die ganze Welt. In diesem politischen Klima dann diese Lesart zu kritisieren, finde ich nicht einfach nur einen intellektuellen Fehler, sondern eigentlich auch eine Leistung.
Ja, absolut. Nur, aber das Problem ist ja, der Punkt ist ja woanders. Er kritisiert ja nicht nur die Lesart, das würden wir ja auch tun. Wir würden ja auch sagen, man muss doch irgendwie versuchen, eine kritische, eine interpretatorische Distanz zu diesen Texten zu gewinnen, diese Texte in ihren Verstehensbedingungen wahrnehmen, aber gleichzeitig auch versuchen zu sehen, wie kann man die irgendwie neu lesen und so. Das würden wir ja alles tun, aber er übt ja gerade keine Kritik an der Lesart dieser Texte, sondern teilt die Lesart und kritisiert den Gott, der quasi damit zum Ausdruck gebracht wird. Und das ist ja,
aber es ist ja nicht so, dass Dawkins glaubt, dass die Bibel das inspirierte Buch Gottes ist und jetzt muss er Gott bekämpfen, sondern er glaubt, dass das eine Fiktion ist, dass die Bibel das Buch Gottes ist, das jetzt was über Gott erzählt und verweist da genüsslich und polemisch auf Paradoxien, in die man kommt, wenn man daran festhält, oder? Aber Manu, vielleicht kurzer Ausblick auf die nächste Folge, weil es ist ja nicht so, das haben wir jetzt gezeigt, dass diese Kritik neu wäre. Es gibt ja verschiedene Arten, wie darauf reagiert wird, wie man umgeht mit den Schwierigkeiten, die die Gottesbilder der Bibel uns bieten. Eine davon, eine ganz bekannte, und wir haben sie anklingen lassen in den ersten beiden Folgen, ist die Kontextualisierung solcher Texte. Eine historische, kulturelle Kontextualisierung, aufgekommen mit der historischen Kritik, mit der historischen Verortung von Bibeltexten in der Geschichte, in der Umwelt, in der diese Texte entstehen. Gibt aber auch andere Strategien.
Ja, soll ich die kurz antippen? Und dann, also ich habe mir eine ganze Reihe rausgeschrieben, die natürlich sich überlappen und die man auch vielleicht zusammenfassen könnte. Also ich bin aufgewachsen mit den Versuchen, solche problematischen Texte doch irgendwie moralisch zu rechtfertigen. Also es gibt natürlich die Versuche zu sagen, nein, und das werde ich auch nächstes Mal kurz ausführen, nein, das war eben richtig, dass die Bewohner Jerichos umgebracht wurden mitsamt Frauen und Kindern. Das musste so geschehen und das ist unter bestimmten Voraussetzungen moralisch gerechtfertigt. Also da gibt es die, wirklich die abenteuerlichsten Versuche zu zeigen, warum Gott unter Voraussetzung einer wörtlichen Lesung dieser Texte, also quasi unter Voraussetzung, das ist wirklich so geschehen und Gott hat das wirklich so angeordnet oder selbst getan und es war richtig so. Also das ist ein Versuch. Dann gibt es daraus abgeleitet natürlich das ist jetzt quasi mehr eine praktische Umsetzung. Es gibt natürlich Anläufe, diese Texte auch zur Rechtfertigung eigener Gewalttat zu missbrauchen. Das wäre dann eher im Sinne der Wirkungsgeschichte. Gibt es eine ganz traurige ein ganz trauriges Erbe der Instrumentalisierung solcher Texte für Gewalttat. Das können wir auch kurz antippen. Man kann, wie du gesagt hast, die Texte kontextsensibel untersuchen, differenziert bewerten. Da gibt's übrigens auch ganz viele intelligente, richtig gute wissenschaftliche und verantwortliche Literatur dazu. Man kann die Texte wirkungsgeschichtlich von ihrer Funktion her deuten. Da hätte ich auch dann ein interessantes Beispiel. Man kann die Texte, das haben wir heute schon diskutiert, man kann sie als moralisch verwerflich ausscheiden, also mit der Schere dahinter gehen. Man kann sie in eine progressive Offenbarungsentwicklung einordnen und sagen, das ist halt eben eine fortschreitende Enthüllung Gottes, in der eben alte Vorstellungen dann auch überholt oder überarbeitet werden. Man kann das Ganze auf Gott selbst übertragen und sagen, Gott selbst geht eine Lerngeschichte ein. Also der war mal gewalttätig, der hat mal wirklich so mit dem eisernen Besen ausgefegt.
Also schwere Jugend.
Schwere Jugend, ja. Und gemerkt, so geht's einfach nicht. Das ist auch ein interessanter Weg. Ich habe da extra noch ein Buch zugekauft. Man kann die Texte als Zeugnisse eines ambivalenten, guten und bösen Gottes verstehen. Also es gibt auch Anläufe, die sagen, ja, wir haben hier ein sehr spannungsvolles Gottesbild, weil Gott selbst eben nicht nur der liebe Gott ist, sondern auch Urheber des Bösen. Und man kann versuchen, die Texte ganz konsequent von Jesus Christus, von der Selbstoffenbarung in Jesus Christus her zu lesen und dann auch zu kritisieren. Das wäre mal so meine Auslegeordnung.
Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass ihr Lust habt, in einer Woche wieder dabei zu sein. Manu und ich werden bis dahin versuchen, in diese ganzen Lösungsmöglichkeiten etwas Ordnung zu bringen. Und wie immer, schreibt uns gerne über irritierende, lustige, verstörende Bibelstellen und wie ihr damit umgeht. Und gebt euch Sorge, bis in einer Woche. Tschüss zusammen.
Ja, tschüss zusammen. Es ist immer ein bisschen spannungsvoll. Wir machen zuerst das Problem auf und da muss man eine Woche warten, bis wir irgendwie anfangen, Lösungsansätze zu diskutieren. Aber ihr hält das aus und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. RefLab.